HR Info. Politik. Heute aus Berlin.
406.170 Kilometer ist Bundesaußenminister Heiko Maas bisher geflogen. Er hat bisher 95 Reisen absolviert und 44 Länder besucht. Das ist, selbst für einen Außenminister, ein beachtliches Reisepensum. Heiko Maas ist mit einer großen Idee angetreten, seiner Idee des Multilateralismus. Wie weit ist er mit dieser Idee bislang gekommen, wollen wir in dieser Sendung fragen. Unsere Frage lautet, nach 406.170 Kilometern, wo steht die Außenpolitik Deutschlands? Ich bin Isabel Reifenrath und habe Markus Sambale an meiner Seite.
Hallo und guten Tag auch von mir.
HR Info. Politik.
Markus und ich sind beide Korrespondenten im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin und haben Heiko Maas auf einigen seiner Reisen begleiten dürfen. Davon wollen wir in dieser Sendung berichten. So ziemlich in jedem Land, das Maas besucht hat, hat er für den Multilateralismus geworben.
Europa hat der Welt bewiesen, es gibt keinen Widerspruch zwischen Multilateralismus und Souveränität.
Multilateralismus, eine Politik des Together First.
Deutschlands Erfolgsgeschichte nach 1945, das ist eine Erfolgsgeschichte des Multilateralismus.
Viele der internationalen Themen und auch Konflikte, mit denen wir es derzeit zu tun haben, die zeigen, wie sehr der Multilateralismus gerade im Moment unter Druck ist. Und das von verschiedenen Seiten.
Gerade am Anfang seiner Reden hat Heiko Maas das Wort Multilateralismus immer wieder untergebracht. Mittlerweile hört man das nicht mehr ganz so häufig von ihm. Eine Studie der Körber-Stiftung hat aber auch gezeigt, dass 67% der Deutschen gar nichts mit dem Begriff anfangen können. Die Idee hinter dem Wort Multilateralismus verfolgt Maas aber natürlich weiter. Gemeinsame Interessen verfolgen, nicht nur die nationalen Interessen verteidigen. Das versteht Bundesaußenminister Heiko Maas unter Multilateralismus. Maas sieht aber mindestens 3 Länder, die sich dem Multilateralismus versperren: China, Russland und die USA. Wenn es eine Institution gibt, die für Multilateralismus steht, dann sind es die Vereinten Nationen. Deutschland ist seit April Mitglied im UN-Sicherheitsrat für 2 Jahre. Darauf hatte das Auswärtige Amt hingearbeitet und konnte sich auch erfolgreich durchsetzen. Im April ist Heiko Maas zur UN nach New York gereist, um den Vorsitz des UN-Sicherheitsrates von Frankreich zu übernehmen. Mein Kollege hier im ARD-Hauptstadtstudio, Markus Sambale, hat ihn begleitet. Nach außen hin haben ja Deutschland und Frankreich versucht, als Einheit aufzutreten. Aber so ganz gute Stimmung herrschte im April nicht, oder?
Nee, nicht so wirklich. Also man hat das offiziell Jumelage genannt, also quasi eine Partnerschaft wie eine Freundschaft, 2 Monate gemeinsam den Vorsitz im UNO-Sicherheitsrat, den normalerweise jedes Land immer nur für 1 Monat hat, aber dadurch, dass das englische Alphabet France und Germany hintereinander hat, hat man sich gedacht, dann können wir auch Frankreich und Deutschland kombinieren. Die beiden Außenminister, also der deutsche Außenminister Maas und der französische Kollege Le Drian, die sind ganz oft gemeinsam aufgetreten, auch in dieser Woche, als ich mit den beiden unterwegs war. Maas hat sogar gesagt, sie seien zum Teil als siamesische Zwillinge wahrgenommen. Aber da war schon auch viel schöner Schein dabei. Denn gerade zu der Zeit gab es gerade zwischen Deutschland und Frankreich viel Streit über die Europapolitik. Es gab diesen Vorstoß des französischen Präsidenten Macron, der dann in Deutschland doch nicht so richtig auf Augenhöhe beantwortet wurde, nämlich nur von CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer und nicht von der Bundeskanzlerin. Es gab Streit über die Rüstungsexporte und es gab natürlich ja gerade in der Zeit dann auch viele Diskussionen darüber, wie gemeinsam Europa gestaltet werden soll. Da lief ja noch der Wahlkampf zu den Europawahlen und da hat man schon gemerkt, dass Deutschland und Frankreich dann doch nicht mehr so an einem Strang ziehen, wie das vorher mal war.
Ein großes Problem für Frankreich ist ja der deutsche Exportstopp für Waffen nach Saudi-Arabien. Nach dem Mord des Journalisten Jamal Khashoggi in der Türkei ist im März dieser Exportstopp nochmal um ein halbes Jahr verlängert worden. Das bedeutet, er läuft jetzt bis September. Gleichzeitig wurden aber gemeinsame Rüstungsexporte mit Großbritannien und Frankreich für Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate vor ein paar Wochen wieder ermöglicht. Hat man das gemacht, nicht nur zum Gefallen der deutschen Rüstungspolitik, sondern auch um Frankreich einen Gefallen zu tun?
Ja, einen Gefallen zu tun sicher, aber auch um zu zeigen, dass einem diese gemeinsamen Rüstungsprojekte wirklich am Herzen liegen und dass man wirklich was dafür tut. Das ist natürlich immer eine Zwickmühle und ein Spagat. Bundeskanzlerin Merkel hat das ja sogar auch so formuliert, dass die Deutschen sich da nicht immer als moralisch überlegen präsentieren dürfen, sondern dass sie im Zweifel mitmachen müssen. Aber klar, wenn dann Waffen in Krisenregionen geschickt werden, wo die Menschenrechte verletzt werden, wo vielleicht sogar Beteiligung an einem Krieg möglich ist, wie wenn es jetzt um Waffenexporte nach Saudi-Arabien Arabien und den Jemenkrieg geht, der daran hängt, dann stellt sich natürlich die Frage, ob sich Deutschland dann wirklich darauf berufen kann. Wir tun das nicht, oder ob man sagt, wir sind europäische Partner. In dem Fall hat man jetzt wieder so eine Zwischenlösung gefunden, dass man Frankreich ermöglicht hat, das zu exportieren, wo Deutschland nur einen kleinen Anteil hat, zum Beispiel an so speziellen Tiefladern, die womöglich aber auch militärisch genutzt werden könnten. Das heißt, man hat sich so ein bisschen rumgewunden, gerade auch, weil es in Berlin ja Streit in der Koalition darüber gibt. Aber so richtig glücklich langfristig sind alle nicht damit, weil man weiß, das ist nur eine Lösung, die jetzt für ein paar Monate hält.
Frankreich und Deutschland also gar nicht so geeint, wie man vielleicht das gerne hätte. Man hatte mal den Eindruck, dass der französische Präsident Macron an der Seite des US-Präsidenten Trump eine bessere Figur macht als Deutschland. Wie ist das? Wie ist Mars in den USA wahrgenommen worden, jetzt auch als er halt bei der UN in New York war?
Also im UNO-Sicherheitsrat war das sicherlich eine große Rolle und große Aufmerksamkeit. Deutschland hat sich dann Themen gesucht, wo alle auch erstmal mit gutem Gewissen grundsätzlich zustimmen konnten. Also es ging um den Schutz von Helfern in Konflikten, um den Schutz von Frauen vor sexueller Gewalt in Kriegen, auch insgesamt um Abrüstungsinitiativen und die Frage der Rüstungskontrolle. Das sind alles Themen, wo grundsätzlich erstmal Zustimmung da ist. Deshalb hat auch Heiko Maas, glaube ich, bei dieser Reise einen ganz guten Eindruck gemacht. Nur so richtig Konkretes ist dann am Ende nicht bei rausgekommen. Und man hat bei allem gemerkt, das Verhältnis zu den USA ist und bleibt schwierig, weil auch deutsche Diplomaten oft nicht genau wissen, woran sie sind. Da hört man dann zwischen den Türen, dass manchmal auch gesagt wird, selbst die amerikanischen Diplomaten wissen nicht, was der oberste Chef im nächsten Moment, also in diesem Fall Donald Trump, entscheidet, sodass da doch sehr wenig Vertrauen und sehr wenig Vertrauen in eine Beständigkeit im Moment da ist.
Markus, wie siehst du denn im Moment das deutsch-amerikanische Verhältnis? Welchen Umgang hatte Maas mit den US-Diplomaten?
Also ich war leider nicht direkt bei den Gesprächen dabei, aber was man zwischendurch hört oder was auch eben einige aus der Delegation erzählen, da zieht sich schon durch, dass das alles immer eben sehr unberechenbar ist. Dass man nicht genau weiß, ob man, wenn man was vereinbart hat, sich auch darauf verlassen kann, dass das dann haltbar ist. Und letztendlich hat das eben viel mit der Unberechenbarkeit von Donald Trump zu tun. Manchmal gibt es so eine Art Good Cop, Bad Cop Spiel. Das hat man dann auch von deutscher Seite so genannt, dass dann quasi Hardliner, die nahe auch an Donald Trump dran sind, sehr rigorose Forderungen stellen, auch Deutschland eben sehr scharf angreifen, was zum Beispiel den Beitrag der Verteidigungsausgaben und den Beitrag in der NATO angeht. Und dass es dann auch wieder gibt, die dann doch hinter den Kulissen sagen, nein, wir werden nicht rausgehen aus der NATO, also von amerikanischer Seite, was ja eine Befürchtung war, sodass man unterm Strich dann denkt, man ist grundsätzlich noch bei den Amerikanern als Partner gesehen. Das habe ich schon das Gefühl, aber so im direkten Gespräch doch ständig auch so eine Hab-Acht-Stellung, was kommt als nächstes und eben auch, dass alle sagen, es ist komplett anders, als es eben noch unter der Regierung Obama war.
Die USA wollen ja im Prinzip, dass wir Deutschland das 2%-Ziel der NATO erfüllen. Deutschland sendet da ja auch unterschiedliche Signale. Zwar werden jetzt erstmal die Militärausgaben erhöht, dann sollen sie aber wieder gesenkt werden. Ist das nicht auch wirklich dann auch schwierig für die USA zu verstehen, ob Deutschland quasi folgen will oder nicht?
Ja, das ist es. Und Außenminister Maas hat da auch in einer Rede mal gesagt, dass das eben auch viel mit der deutschen Innenpolitik zu tun hat, zum Teil auch mit den Haushaltsverhandlungen und der Frage, wie sich der Haushalt weiterentwickelt, die auch in Deutschland einige Experten nicht verstehen würden. Also er hat dafür geworben, dass man diese komplizierten Verhältnisse respektiert. Unterm Strich ist mein Eindruck aber, dass der US-Regierung und den Verantwortlichen das dann doch relativ egal ist, was da intern vielleicht schwierig ist. Da will man doch nach außen hin eine klare Ansage und will sicherlich erreichen, dass Deutschland mehr beiträgt, eben finanziell und, was man ja immer wieder auch hört, gerade in letzter Zeit auch militärisch, indem man sich dann vielleicht, das war ja die jüngste Diskussion zum Beispiel, in Syrien mit einem Kontingent Bodentruppen beteiligen soll, dass Deutschland da mehr tun soll. Und wenn Deutschland abblockt, wird es von den USA so gesehen, dass man sich da quasi aus dem Staub machen will.
Nach 406.170 Kilometern, wo steht die Außenpolitik Deutschlands, ist der Titel dieser Politiksendung bei hr Info. Wir erzählen von unseren Reisen mit Heiko Maas. Wir sind Markus Sambale vom WDR und ich, Isabel Reifenrath, hr-Korrespondentin. Wir berichten für Sie aus Berlin. Die wahrscheinlich wichtigste Reise bisher für Heiko Maas ging im letzten Monat nach Teheran. Unser Kollege Oliver Kör, Fernsehkorrespondent und stellvertretender Leiter des Hauptstadtstudios, ist mitgereist. Oliver, ich kann mich erinnern, kurz nachdem du wieder da warst, da hast du mir gesagt, Maas sei sehr deutlich geworden in Teheran und sei auch verstanden worden. Das war dein Eindruck. Denkst du das heute auch noch?
Ja, das denke ich auch noch. Er ist da deutlich geworden für seine Verhältnisse, wohl wissend, dass er allein natürlich da auch nichts erreichen kann. Er hat die deutsche Position, die europäische Position da aber wirklich sehr deutlich hinterlassen. Hat da auch Zusagen gemacht, dass er alles geben will, damit zum einen Instex möglicherweise, aber auch, das war etwas schwammiger formuliert, noch andere europäische Initiativen gestartet werden können, um irgendwie Handel wieder möglich zu machen oder auszuweiten. Allein das ist nicht passiert.
Mit wem hat denn Maas in Teheran gesprochen? Hat man was über die Atmosphäre der Gespräche mitbekommen?
Also die Hauptgespräche politischer Natur waren mit dem Außenminister und mit dem Staatspräsidenten. Nach dem Gespräch mit dem Außenminister gab es eine Pressekonferenz, was insofern schon ungewöhnlich war, als dass zuvor ja der französische und auch der britische Außenminister da waren in derselben Mission, wenn man so will. Danach hat es keine Pressebegegnung gegeben, also auch keine Möglichkeit gegeben, Fragen zu stellen. Das war insofern schon zumindest bemerkenswert. Danach zeigte sich allerdings, dass in der Sache man sich nicht sehr viel näher gekommen ist. Der Außenminister des Iran ist ein Hardliner, der auch jede Gelegenheit nutzt, um Hardliner-Worte von sich zu geben, so auch bei dieser denkwürdigen Pressekonferenz. Nicht nur zum Thema Streit mit den USA, sondern auch zu allen anderen Themen, die angesprochen wurden. Maas reagierte da halt so ein bisschen schmallippig, der hat da ja, natürlich seine Forderungen nochmal wiederholt, immer auch auf die gute Gesprächsatmosphäre hingewiesen, dass er da wirklich etwas Substanzielles erreicht hat. Das hat er da nicht gesagt und ich glaube, das wird er auch heute nicht so sehen.
Also aus Sicht Teherans hätte die EU ja mehr tun müssen, um das Atomabkommen mit dem Iran aufrechtzuerhalten. Du hast gerade schon über Instex gesprochen. Das ist im Prinzip eine Tauschbörse für deutsche Unternehmen und iranische, damit sie eben weiter Handel betreiben können. Hätte man da mehr tun können, um die Iraner zufriedenzustellen?
Man hätte, glaube ich, mehr tun müssen, um die Iraner zufriedenzustellen. Das Problem ist, dass es eben eine Gratwanderung ist. Die USA bestehen darauf, dass eben kein Handel mit dem Iran stattfindet und im Atomabkommen ist aber eben vereinbart, dass Handel möglich sein soll. Und nun muss sich eigentlich jedes europäische und damit auch jedes deutsche Unternehmen entscheiden, wem möchte ich denn nun meine Waren anbieten, mit wem möchte ich denn Handel treiben, mit dem Iran oder mit den USA? Und wenn ich es mit dem Iran mache, dann möglicherweise nie wieder mit den USA und so gut wie keinem anderen westlichen Land. Wie sich da die meisten entscheiden, ist klar gewesen. Es geht da, glaube ich, auch oder ging Maas darum, dass da eine symbolische Aktion stattfindet, dass dieses Instex-Instrument zumindest erstmal ans Laufen kommt, erste Transaktionen darüber abgewickelt werden. Da ging es um medizinische Güter und um anderes. Das hat sich alles sehr viel schwieriger dargestellt, als das ohnehin schon in den Anfängen beschrieben war. Das Ganze ist sehr, sehr langsam nur ins Rollen gekommen. Das hat das Ganze natürlich möglicherweise befeuert, dass der Iran jetzt mit der Urananreicherung wieder begonnen hat, also quasi das Atomabkommen jetzt selbst in Frage stellt. Und auch die von Maas angedeuteten anderen Möglichkeiten, die die EU da vielleicht noch hat, irgendwas zu machen, das hat sich auch alles in Wohlgefallen aufgelöst. Also da ist nichts gekommen, jedenfalls nichts, von dem ich wüsste und auch nichts, was den Iran jetzt irgendwie umgestimmt hätte.
Ja, bislang ist kein einziges Geschäft über Instex abgelaufen. Das war kurz Thema an der Regierungspressekonferenz und da hieß es, vielleicht würden bald Geschäfte darüber ablaufen, aber mehr hat man dazu nicht gesagt, also
ja, das heißt es ja auch schon seit einigen Wochen oder Monaten, wenn man so will. Bald wird das erste Geschäft abgewickelt sein. Ja.
Die USA fahren ja ganz klar eine Strategie des maximalen Drucks auf die iranische Regierung. Umgekehrt fordern jetzt manche, dass vielleicht Deutschland eine Art Vermittlerrolle zwischen den USA und dem Iran einnehmen könnte. Ist das überhaupt eine Rolle, die Deutschland ausfüllen kann? Gibt es da genug Vertrauen einerseits zu den USA, andererseits zum Iran?
Das ist eine Rolle, die Europa ausfüllen könnte, denke ich. Die könnte in Teilen auch Deutschland ausfüllen. Allerdings weiß ich nicht, ob Heiko Maas da wirklich der Richtige ist. Die Möglichkeiten sind natürlich da. Auf der anderen Seite sind beide Seiten, sowohl der Iran als auch die USA, im Augenblick personell vor allen Dingen so aufgestellt, dass sie gar keinen Vermittler haben wollen, sondern dass sie der Meinung sind, wir haben hier die richtigen Entscheidungen getroffen oder ich habe hier die richtigen Entscheidungen getroffen, dass da Vermitteln nur schwer möglich ist. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass auch für die deutsche Außenpolitik klar ist, die ja mehr Diplomatie als Wirtschaftspolitik sein will und soll, klar ist, wenn man sich entscheiden muss zwischen Iran und den USA, man sich natürlich für die USA entscheidet. Und das macht das Ganze natürlich so ein bisschen kompliziert und schwierig.
Danke, Oliver Köhr, Fernsehkorrespondent für Tagesschau und Tagesthemen, hat den Bundesaußenminister bei seiner Reise in den Iran im Juni begleitet. Mittlerweile scheint es also möglich, dass es vielleicht im September Gespräche zwischen den USA und dem Iran geben wird. Das hielten viele Experten bisher für unmöglich, weil der Iran damit Gefahr läuft, sein Gesicht zu verlieren. Nun hat er aber zur Bedingung gemacht, dass die amerikanischen Sanktionen gegen ihn vorher aufgehoben werden. Dass die USA keine Eskalation der Krise wollen, könnte in die Politik des Truppenabzugs von US-Präsident Donald Trump passen. Im März war ich mit Bundesaußenminister Heiko Maas in Afghanistan.
Und über der Reise schwebte ja quasi die Ankündigung der USA, sich aus Afghanistan zurückzuziehen. Die Bundeswehr ist nach den USA der zweitgrößte Truppensteller. Ihr wart im Camp Marmal in der Nähe von Mazar-i-Sharif. Die Bundeswehr bildet vor Ort afghanische Sicherheitskräfte aus, um ihnen im Kampf gegen die Taliban zu helfen. Wie war denn dein Eindruck? Wie ist das vor Ort? Rechnet man damit, dass sich die USA bald zurückziehen?
Also offiziell läuft da erstmal alles so weiter wie bisher. Aber ich hatte schon den Eindruck, dass sich die Bundeswehrsoldaten damit beschäftigen, dass es ein großes Thema ist, dass darüber diskutiert wird. Im Krankenhaus, im Camp selber dann fiel auf, dass dort eigentlich gar niemand mehr behandelt wurde. Da gab es, glaube ich, einen Bundeswehrsoldaten, der hatte, glaube ich, einen verstauchten Fuß und ansonsten war da wirklich alles leer. Und da habe ich mal einen Arzt gefragt, wie das kommt. Das hatte ich mir irgendwie anders vorgestellt. Und der hat gemeint, dass man schon jetzt versucht, die afghanische Bevölkerung darauf vorzubereiten, dass sie sich bald selbst vielleicht versorgen müssen.
Konntest du mit Soldaten sprechen? Wie schätzen die ihren Einsatz ein? Macht der ihrer Meinung nach Sinn?
Ja, da gibt es ganz unterschiedliche Meinungen. Wir durften ein offizielles Interview mit einem ranghöheren Gefreiten führen und der hat sich dafür ausgesprochen, länger zu bleiben, weil man eben auch die Freiheits- und Frauenrechte in Afghanistan absichern müsste. Man müsste viel mehr Geld investieren in die junge Generation in Afghanistan. Dann habe ich noch versucht, mit einigen Soldaten zu sprechen. Viele haben da abgewunken, wollten nicht. Aber ein österreichischer Soldat hat mir gesagt, dass er findet, dass es überhaupt keinen Sinn macht, in Afghanistan zu bleiben, dass die Mission keinen Sinn mache. Die afghanische Regierung setze viele Ratschläge nicht richtig um und sei auch nicht in der Lage, die Angriffe der Taliban abzuwehren. Und die sind auch ganz oft, hat er gesagt, viel besser ausgerüstet. Allerdings ist es ja auch so, dass seitdem das Thema aufgekommen ist, dass die Amerikaner vielleicht aus Afghanistan abziehen, gibt es auch wieder mehr Angriffe von Seiten der Taliban.
Habt ihr euch denn nur innerhalb des Camps bewegt oder seid ihr auch mit zu den afghanischen Streitkräften gefahren?
Also wir waren tatsächlich keine 24 Stunden im Camp Marmal. Wir haben zwar mit Ausbildern und auch mit deutschen Polizisten gesprochen, die vor Ort die afghanische Polizei ausbilden. Aber Afghanen selber haben wir dann erst in Pakistan getroffen, wo Maas im Anschluss hingefahren ist. Dort haben wir afghanische Flüchtlinge besucht, die sich in Islamabad angesiedelt haben. Das war gar kein offizielles Flüchtlingscamp, sondern einfach eine Siedlung mit wirklich ganz einfachen Lebensverhältnissen. Blechdachhütten mit einer kleinen Solarzelle auf dem Dach. Das war für mich das erste Mal, dass ich in so einem Slum war und das war für mich auch wirklich, es hat was mit mir gemacht. Also schon anders, als wenn man es im Fernsehen sieht und diese Lebensverhältnisse, die waren wirklich aus meiner Sicht erbärmlich. Die Männer arbeiten da als Tagelöhner und die haben alle gesagt, sie wollen auf gar keinen Fall zurück nach Afghanistan. Sie seien sehr zufrieden, wie sie in Pakistan leben.
Du warst jetzt im März dort, jetzt hat es die ersten Gespräche gegeben, die Friedensgespräche zwischen der afghanischen Regierung und den Taliban ermöglichen sollen. Hattest du im März schon damit gerechnet, dass das so schnell geht?
Nee, überhaupt nicht. Wir Journalisten haben zwar vermutet, dass der Besuch in Pakistan dem vielleicht auch galt, dass Maas da die pakistanische Regierung dazu bewegen wollte, ihren Einfluss auf die Taliban zu nutzen, um Gespräche zu ermöglichen. Ob das so war, reine Spekulation. Aber ein erstes Gespräch zwischen Vertretern der Taliban und afghanischen Politikern und Zivilisten hat es ja jetzt vor wenigen Wochen in Doha gegeben. Deutschland hat diese Gespräche mitorganisiert und selbst da hieß es ja eigentlich noch vom Auswärtigen Amt, man hofft natürlich, dass diese Gespräche stattfinden. Man hat die organisiert, man war sich da aber nicht sicher, ob wirklich alle, die man eingeladen hat, auch wirklich kommen oder wie lange die zusammenbleiben, ob die halt nicht in den Raum kommen, sich sehen und dann direkt wieder zurückgehen und die Tür verschließen. Also das war sehr riskant und ich finde aber, dass Deutschland das geschafft hat und hier als Vermittler tätig war, spricht für Deutschland und auch für seine Fähigkeit, als Vermittler tätig zu sein.
Die USA wollen sich ja zurückziehen aus Konflikten, fordern, dass sich alle NATO-Mitgliedstaaten an das 2%-Ziel halten. Auch Deutschland soll seine Militärausgaben steigern. Ziehen sich die USA zurück, entsteht aber ein Vakuum, gerade in Afghanistan und in Syrien. Die Europäische Union wird nicht in der Lage sein, das auszufüllen. Zwei andere Akteure kommen da eher in Frage, Russland und China. Wie steht es um die deutsch-chinesischen Beziehungen? Du, Isabel, warst mit Maas in Peking. Sein Antrittsbesuch dort war im November letztes Jahr. Wie ist Maas in Peking empfangen worden?
Ich kann das ja nur vergleichen. Ich war bisher erst auf 3 Reisen. Aber in Pakistan, da hat man zum Beispiel gespürt, wie wichtig dem Land der Besuch von Maas war, wie viele Journalisten auch vor Ort waren, wie man empfangen wurde. In China war das ganz anders. In China hatte ich das Gefühl, hat sich Maas wirklich schwer getan, den richtigen Umgang mit der chinesischen Regierung zu finden. Die Lage war ja auch vorher schon angespannt, weil der Bundestag hatte ja über den Umgang der chinesischen Regierung mit der muslimischen Minderheit, den Uiguren, diskutiert. Und das hatte China gar nicht gefallen. Und vor Ort hat Maas dann seine Kritik noch mal wiederholt. Also ich finde, das war schon sehr mutig für einen Antrittsbesuch in China.
Wie viel ist denn bekannt geworden aus den Gesprächen zwischen Heiko Maas und dem chinesischen Vizeministerpräsidenten?
Eigentlich ziemlich wenig, und ich glaube auch von der chinesischen Seite war das erstmal so ein Treffen, wo man sich eigentlich beschnuppern wollte, wo man erstmal gucken wollte, wer Heiko Maas wirklich ist.
Konnte er denn was bewirken im Handelsstreit zwischen China und den USA? Konnte er da vermitteln?
Ich glaube nicht. Ich glaube, dass Deutschland da nur sehr wenig erreichen kann. Ich habe auch den Eindruck, dass die Bundeskanzlerin Angela Merkel von China als Ansprechpartner bevorzugt wird und dass sie auch viel besser mit den Chinesen kann. Und auch der Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier war ja jetzt schon 2-mal in China, um zu deeskalieren. Und das Problem ist ja aber auch, man will nicht den Eindruck erwecken, sich mit China gegen die USA zu verbünden. Und deshalb, glaube ich, muss man da auch sehr aufpassen. Deswegen tut sich Deutschland da auch schwer. Man nennt das ja Pendeldiplomatie eben zwischen China und den USA.
Damit nochmal zum Thema Multilateralismus. Wie steht China zu diesem Ziel, zu dieser Idee, die ja Maas auch vertritt, des Multilateralismus?
Also wir saßen in dieser öffentlichen Pressekonferenz nach dem Treffen und ich habe mich da wirklich gewundert über das, was China gesagt hat. Sie haben sich da ganz klar für den Multilateralismus ausgesprochen. Die Chinesen schmücken das auch gerne hübsch aus, auch immer öfters in letzter Zeit. Nur gleichzeitig warnt die chinesische Regierung natürlich auch immer wieder davor, dass man sich in ihre Angelegenheiten einmischt. Also ich glaube, viel steckt nicht dahinter. Ich glaube, man kann nicht wirklich vertrauen, was sie da ankündigen. Wie in China ging es Maas auch bei seinem Besuch in Moskau und Kiew um den Multilateralismus. Naja, in Russland zumindest um das Thema Abrüstung und natürlich auch um den Ukraine-Konflikt. Markus, du warst viele Jahre Korrespondent in Moskau. Wie schätzt du denn die deutsch-russischen Beziehungen zurzeit ein?
Schwierig, schlecht, immer noch, müsste man sagen. Seit 2014, seit Russland die Krim annektiert hat, seit Russland den Krieg in der Ostukraine befördert, seit es Sanktionen gibt und Gegensanktionen, seit es dazu gekommen ist, dass ein Passagierflugzeug über der Ostukraine abgeschossen wurde und alles darauf hindeutet, dass das eine Rakete war, die aus Russland kam. Seitdem sind die Beziehungen wirklich am Boden, muss man sagen. Man hat sich immer so durchgehangelt, dass der Kontakt nie komplett abgerissen ist. Das ist auch dem damaligen Außenminister Steinmeier noch zu verdanken, der auch in diesen schwierigen Situationen den Kontakt gehalten hat, zum Teil ja auch mit vermittelt hat, wenn es darum ging, für Entspannung, vielleicht sogar für einen Friedensplan für die Ukraine zu sorgen. Aber insgesamt sind die Beziehungen zu Russland tatsächlich so schlecht, wie sie lange nicht waren. Und Außenminister Heiko Maas hat das quasi geerbt und der hat versucht, jetzt weiterzumachen. Klar, es ist Zeit ins Land gegangen. Wenn man Russland eins zugute halten will, dann ist es, dass der Konflikt nicht weiter verschärft wurde, dass er zumindest auf gleichem Stand geblieben ist und es nicht schlimmer geworden ist. Und aus dieser Situation heraus versucht Maas nun mit Russland Konflikte zu besprechen, die eigentlich weltweit wichtig sind und wo Russland an vielen Stellen auch mitreden kann, zum Teil auch beteiligt ist. Der Krieg in Syrien, der Konflikt um das iranische Atomprogramm, beides große Krisen, an denen Russland beteiligt ist, indem es zum Beispiel Vertragspartner ist bei dem Atomabkommen mit dem Iran oder in Syrien selber als Kriegspartei. Und deshalb weiß man, so schwierig die Beziehungen zwischen Deutschland und Russland sind, so sehr muss man trotzdem auch versuchen, mit Russland im Gespräch zu bleiben.
Wie siehst du das denn? Kann Maas denn in die Fußstapfen von Steinmeier treten? Wie wird Maas in Russland wahrgenommen?
Ich glaube, das ist sehr schwierig. Man hat da mit Außenminister Lavrov natürlich einen wirklichen alten Haudegen, muss man sagen, der 15 Jahre im Amt ist, einer der dienstältesten Außenminister weltweit, der hochintelligent und sehr schnell im Kopf ist und der, kann man wirklich so sagen, viele andere Außenminister hat kommen und gehen sehen und jetzt ist nun mal Heiko Maas da. Also zu Frank-Walter Steinmeier hatte der russische Außenminister, glaube ich, noch so eine private Ebene und so einen persönlichen Draht und trotz aller Konflikte war da das eine relativ lockere Atmosphäre. Wenn ich Heiko Maas und Sergej Lavrov sehe, dann ist das sehr unterkühlt, sehr distanziert, auch von deutscher Seite mit sehr viel Misstrauen belegt. Und deswegen sind die Gespräche, ja, ich glaube, dann noch komplizierter, als sie ohnehin schon wären.
Nach 406.170 Kilometern, wo steht die Außenpolitik Deutschlands? Unsere Frage in dieser hr-info-Politik-Sendung. Ich würde sagen, nicht leicht sind die Beziehungen im Moment, die Deutschland ins Ausland hat. Das Wort Multilateralismus zu erfüllen, dafür fehlt es Deutschland schlicht an den Partnern. Wie siehst du das, Markus?
Ja, das ist tatsächlich das große Problem, denn Deutschland alleine kann dann wirklich wenig ausrichten. Man ist einmal eingebettet natürlich in die europäische Politik und dann hat das Außenministerium, das Auswärtige Amt in Deutschland, natürlich auch eine schwierige Rolle, weil viel Außenpolitik einfach von Bundeskanzlerin Merkel und dem Kanzleramt gemacht wird. Das heißt, da kann man das Ganze dann manchmal nur flankieren, aber selten dann wirklich eigene Akzente setzen. Also schon auch eine komplizierte Situation.
Und hinzu kommt ja auch, dass die Konflikte immer komplexer werden und es wird auch immer schwieriger, sie voneinander zu trennen.
Genau, es ist weltweit, egal ob man auf den Syrienkrieg schaut oder auf den Iran, ob man auf Abrüstung weltweit oder auch globale Probleme wie den Klimawandel guckt, der ja auch mit Außenpolitik zu tun hat, ist ganz klar, dass alles mit allem zusammenhängt und da ist es natürlich sehr schwierig, überhaupt Fortschritte zu erzielen.
Das war die Sendung hr-info-Politik aus dem ARD-Hauptstadtstudio in Berlin mit Markus Sambale und Isabel Reifenrath. Vielen Dank, Markus.
Gern.